Mist.
Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora. Und unser heutiger Gast ist Anke Stade. Hallo Anke.
Hallo Anke.
Hallo Cora.
Hallo Andrea.
Hallo Anke. Schön, dass du bei uns im Studio bist. Wir widmen uns im Schubmann-Podcast ja immer einer ganz konkreten Frage. Und die ist dieses Mal, wie unterstützt Ergotherapie Kinder mit unilateraler Zerebralparese? Anke Stade ist nämlich Ergotherapeutin am SPZ Osnabrück, am Kinderhospital Osnabrück. Dort begleitest du Kinder unter anderem mit unilateraler Zerebralparese und zwar, das muss ich wirklich sagen, habe ich im Vorgespräch gemerkt, mit viel Freude und noch mehr Engagement hatte ich tatsächlich so den Eindruck. Und wir müssen, glaube ich, aber ganz am Anfang erst einmal für alle, die es nicht wissen, erklären, was unilaterale Zerebralparese ist. Ich glaube, Zerebralparese ist den meisten, die uns hören, ein Begriff. Darunter zählt man ja eine Gruppe von Bewegungs- und Haltungsstörungen, die durch eine nicht fortschreitende Schädigung des Gehirns, und zwar vor, nach oder während der Geburt verursacht worden sind. Und jetzt wollen wir hören, was denn eine unilaterale Zerebralparese ist. Anke, dein Auftritt.
Sehr gerne. Ja, das war schon mal hervorragend definiert.
Dankeschön.
Und ich brauche jetzt ja nur noch ergänzen, die unilaterale Zerebralparese, die taucht dann auf, wenn im Grunde die Schädigungen, die im Gehirn vor, unter oder nach der Geburt entstehen, einseitig sind. Und dann sieht man normalerweise auch die motorischen Einschränkungen eben nur auf einer Seite.
Mhm.
Und dann spricht man von der unilateralen Zerebralparese, also einseitigen oder halbseitigen. Und vielleicht kann ich noch ergänzen, wenn wir heute über die Kinder mit der unilateralen Zerebralparese sprechen, wenn wir ganz sauber sind in der Definition, dann sind die Zerebralparesen bis einschließlich zweites Lebensjahr definiert. Ich habe aber auch Kinder, die zum Beispiel mit 3, 4 oder wenn sie älter sind, einen Schlaganfall haben, weil unter der OP bei einer Herz-OP etwas passiert ist oder sie tatsächlich ein Aneurysma oder ähnliches hatten und dann eine Blutung haben im Gehirn, dann spricht man nicht mehr von einer unilateralen Zerebralparese, sondern tatsächlich von einer sozusagen normalen Hemiparese, also einer Halbseitenproblematik oder Halbseitenlähmung, wie man sie auch von Erwachsenen kennt, die einen Schlaganfall haben.
Mhm. Und mit den Kindern beschäftigst du dich aber auch schon noch.
Ganz genau. Also wir fragen im Grunde nicht danach, wie die Hemiparese entstanden ist, sondern das ist zwar auch wichtig, auch durch die Diagnostik, durch unsere Ärztinnen, aber was die Therapie angeht, ist es tatsächlich gar nicht so unterschiedlich, wie wir nachher noch sehen werden. Von daher war es mir jetzt einfach nur wichtig, dass alle wissen, dass ein Kind, das eben keine Zerebralparese hat, sondern eine Hemiparese aufgrund zum Beispiel eines kindlichen Schlaganfalls, die zählt auch mit da rein zu den Kindern, mit denen ich arbeite.
Okay, sehr gut. Was müssen Eltern denn beachten? Worauf sollten sie achten und hellhörig werden, um eine unilaterale Zerebralparese bei ihrem Kind zu erkennen? Ich glaube, das ist gerade in den frühen Jahren bestimmt nochmal besonders schwer.
Das ist es. Vor allem die Zeichen, die zeigen sich oft eher so ein paar Wochen bis Monate nach der Geburt.
Mhm.
Weil wir reden ja eigentlich von einer Hirnschädigung, die schon im Mutterleib passiert sein kann oder eben während Geburt oder kurz danach. Und am Anfang bewegen Babys sich ja sehr unterschiedlich und auch noch gar nicht so fein. Und viele dieser Auffälligkeiten, die wir dann bei den Kindern später sehen, zum Beispiel, dass sie eine Hand weniger einsetzen, dass es beim Laufen Schwierigkeiten gibt, die können wir bei den Babys noch gar nicht so sehen. Was wir aber schon sehen können oder wo ich dann auch durchaus Erzieherinnen und Eltern immer darauf aufmerksam mache, auf Fortbildungen, wir wollen eigentlich bei Babys in den ersten Lebenswochen, Monaten sehen den Einsatz beider Hände und beider Füße. Also wenn sich der Körper so halbwegs symmetrisch bewegt und mit symmetrisch meine ich jetzt nicht immer alles gleichzeitig, sondern tatsächlich der rechte Arm bewegt sich und der linke Arm und rechts greife ich mal zu und links greife ich mal zu, dann ist eigentlich alles in Ordnung.
Mhm.
Manchmal sagen Eltern sowas wie, ich glaube, mein Kind wird Rechtshänder, weil der benutzt die linke Hand nie. Und wir reden gerade von einem 7 Monate alten Baby. Das ist der Moment, wo ich sehr hellhörig werde und denke, ups, da gucken wir nochmal hin, weil das ist nicht normal im Alter.
Okay.
Ja, also wenn die Kinder älter werden und mehr eine Hand nehmen als die andere, so ab 2, 2,5, ist das völlig in Ordnung. Das ist normal in der Entwicklung. Aber bitte nicht in den ersten 12 Lebensmonaten. Da sollen sie bitte beide Hände so viel, wie sie können, nehmen, experimentieren, ausprobieren. Und ein anderer Punkt, wo wir durchaus hellhörig werden, ist, wenn wir merken, dass ein Kind sich zu einer Seite super umdrehen kann, zu anderen aber so gut wie gar nicht. Weil wir ja gerade drüber gesprochen haben, unilaterale Zerebralparese bedeutet, eine Seite ist betroffen. Und es kann zum Beispiel eben bedeuten, dass die eine Seite deutlich schwächer ist, weniger koordiniert und dann kriege ich einfach nicht den Dreher nach rechts oder den Dreher nach links. Und auch das Laufen ist teilweise verzögert, dass die Kinder eben nicht diesen Meilenstein bis 18 Monate erreichen, sondern deutlich später laufen.
Ich denke jetzt gerade an die ganzen U-Untersuchungen, die man ja mit den Kindern macht. Ist das etwas, wo die Ärzte tatsächlich auch drauf gucken oder drauf gucken sollten? Oder sagst du, aha, da sollte man als Eltern auf jeden Fall nochmal extra schauen, auch dass, wenn man da einen Verdacht hat? Oder ist das in diesen U-Untersuchungen auch mit drin?
Das ist prinzipiell mit drin, weil ich gucke mir ja an, wie sich das Neugeborene beziehungsweise dann auch der Säugling bewegt. Aber es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube auch von der Erfahrung her, also obwohl auf der einen Seite die Zerebralparese eigentlich die häufigste neurologische und motorische Entwicklungsstörung ist, also neurologisch bedingte motorische Entwicklungsstörung ist, die wir bei Kindern haben, ist sie trotzdem ja nicht so häufig. Ne? Das heißt, nicht jeder Kinderarzt sieht jede Woche ein Kind mit einer Zerebralparese. Deshalb kann ich mir vorstellen, gerade wenn es sehr dezente, feine Paresen sind, dass die durchaus untergehen und Eltern durchaus auch öfter berichten, im Alltag fällt mir das auf oder ich habe so den Eindruck, irgendwas stimmt nicht so richtig, aber mein Kinderarzt glaubt mir nicht. Also auch das passiert durchaus manchmal.
Ja.
Für Eltern oft sehr frustrierend, vor allem wenn dann die Diagnose irgendwann gestellt wird, manchmal vielleicht auch relativ spät gestellt wird, dass sie sagen, ja, ich habe es doch schon immer gewusst. Deshalb glaube ich, es kann beides sein. Es kann sein, dass ein Kinderarzt auf die Idee kommt, den Eltern zu sagen, ja, gucken Sie doch nochmal hin und schauen nochmal bei einem Neurologen, ne, oder gehen zum Beispiel ins SPZ zu den Neuropädiaterinnen dort. Oder eben, dass die Eltern sagen, boah, da passt irgendwas nicht so ganz.
Wenn ich das Gefühl als Mutter habe, das ist schon mehr über die rechte Seite. Und mein Kinderarzt sagt, wächst sich aus. So der Klassikersatz, ne, kennen wir alle. Wie komme ich denn dann ins SPZ, wenn der mir keine Überweisung macht?
Schwierig, weil wir dürfen nur auf Überweisung eines Kinderarztes arbeiten. Das ist tatsächlich so ein bisschen tricky.
Zweitmeinung einholen.
Ja, wobei ganz ehrlich, es ist ja schwer, einen Kinderarzt zu finden. Also Eltern sind ja oft froh, wenn sie irgendeinen Kinderarzt irgendwo gefunden haben. Und deshalb, das ist tatsächlich ein heikles Thema. Also ich glaube, dass die meisten Kinderärztinnen eigentlich kein Problem damit haben, zu sagen, holen Sie sich eine Zweitmeinung im SPZ, weil vielleicht übersehe ich hier auch was. Und im Zweifelsfall haben wir sehr besorgte Eltern und können die beruhigen und sagen, nee, Ihre Kinderärztin, Ihr Kinderarzt hat völlig recht, sehen wir auch so. Das ist eher meine Erfahrung, die ich habe. Wenn sich tatsächlich ein Kinderarzt so querstellt, weil er sagt, Leute, ihr müsst das SPZ nicht extra behelligen, weiß ich gerade spontan auch keinen so richtig super guten Tipp, aber im Zweifelsfall, denke ich, kann man auch nochmal gucken, ob in einer Kinderklinik, ob Neurologen sind, ob wen man so findet oder einen Orthopäden, die haben oft auch, also Kinderorthopäden und Orthopädinnen haben oft auch einen guten Blick, dass man einfach nochmal eine Zweitmeinung einholt und sollte dann diese zweite Person der Meinung sein, ja doch, wir sehen diese Auffälligkeiten auch, dann lässt sich vielleicht möglicherweise ja auch der überweisende Kinderarzt dann überzeugen, die Überweisung auszustellen. Und dann schauen wir dann nochmal oder unsere ÄrztInnen nochmal gründlich drauf.
Gehen wir mal davon aus, dass der große, große Teil der Kinderärzte tatsächlich dann auch eben weiterleitet und sagt, Mensch, guck da auf jeden Fall nochmal drauf.
Sie.
Tun Sie, ne? Die ich kennengelernt habe, die sind da auch eigentlich immer bislang sehr gut gewesen. Wenn wir dann nochmal ein bisschen mehr in die Zukunft gucken, also die Kinder, die dann tatsächlich eine unilaterale Zerebralparese haben, in den weiteren Jahren, haben die denn durch ihre Beeinträchtigung andere Herausforderungen als Kinder, deren beide Körperseiten betroffen sind? Sind das andere Herausforderungen, die sie haben?
Also es sind auf jeden Fall andere im Sinne von, ich habe ja eine funktionsfähige, voll funktionsfähige Körperhälfte.
Ja.
Das heißt, ich habe auf jeden Fall eine Hand, die im Normalfall, wenn ich nicht noch zusätzlich eine motorische Entwicklungsstörung habe, was auch öfter mal vorkommt, dann habe ich eine geschickte Hand und eigentlich auch ein normal geschicktes Bein. Und diese Erfahrung ist definitiv ja schon mal eine andere Lernerfahrung als von einem Kind, das beidseits betroffen ist. Wobei wir auch immer dazu sagen müssen, beidseits betroffene Kinder sind oft nicht auf beiden Seiten identisch betroffen. Also es gibt Kinder, die sind, ne, haben eine Zerebralparese, eine bilaterale auf beiden Seiten, aber die ist auf einer Seite vielleicht nur ganz dezent ausgeprägt. Dann kommt sie einem manchmal sogar vor wie eine unilaterale Zerebralparese.
Okay.
Ja. Aber was wir festhalten können, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich durch den Alltag zu kommen mit einer unilateralen Zerebralparese, größer ist, weil ich einfach eine funktionierende Körperhälfte habe, die mir weniger Stress macht.
Wichtig ist trotzdem, frühzeitig etwas zu tun, habe ich dem Vorgespräch entnommen, weil man sonst nämlich anfängt zu lernen, nur mit der starken Hand zu agieren. Deshalb ja die Kinder schon früh, die Eltern schon früh sagen, das wird ein Rechtshänder, das wird eine Linkshänderin, weil halt eben nur eine Hand benutzt wird. Und das erlernt man natürlich auch, ne? Also wenn mir die eine Hand irgendwie nicht viel bringt, dann habe ich ja auch keinen Bock, die zu trainieren. Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen. Mhm. Deine Hauptaufgabe, hast du mir erzählt, unter anderem ist am SPZ, dass du mit dem Assisting Hand Assessment arbeitest. Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang mal erklären, am besten für Laien, was das ist und was du da machst.
Das Assisting Hand Assessment oder AHA ist eines meiner Lieblingsassessments, also eines meiner Lieblingsbewertungsinstrumente. Das ist extra für Kinder mit Zerebralparese entwickelt worden und vor allen Dingen mit unilateraler Zerebralparese. Mhm. Das war so die allererste Entwicklung, kommt aus Schweden, weil die Schwedinnen da gesagt haben, normale Motoriktests können wir mit unseren Kindern eigentlich nicht machen, weil die normalen Motoriktests sind eigentlich an den in Anführungszeichen gesunden Kindern ausgerichtet. Und wenn man ein Kind hat mit einer Zerebralparese, egal ob unilateral oder bilateral, dann fallen die meistens in den Leistungen sehr, sehr schlecht aus und ich habe eigentlich nichts, worauf ich aufbauen kann, nichts, was ich vergleichen kann. Und das Assisting Hand Assessment gibt es inzwischen in sehr vielen verschiedenen Varianten. Die erste Variante, die bei uns auch am meisten oder bei uns eingesetzt wird, weil dafür bin ich ausgebildet und geschult, ist die Variante von 18 Monaten bis 18 Jahren. Deckt also schon eine große Altersspannweite ab. Und es ist eine Spielsituation, am Tisch. Wenn ein Kind mit 18 Monaten noch nicht frei sitzen kann, dann können auch die Eltern das Kind auf dem Schoß halten. Ansonsten sitzen die Kinder bei mir auf dem Tripp-Trapp oder auch, wenn sie größer sind, auf einem normalen Stuhl. Hauptsache, sie haben eine gute Sitzposition, sitzen stabil, damit sie eben die Hände frei haben, um zu hantieren. Ich habe das jetzt hier gerade so vorgemacht, spontan.
Ja.
Und dann gibt es den AHA-Koffer, da sind ganz viele Spielmaterialien drin. Also das können Holzzimbeln sein, das ist eine Spieldose, wo dann eine kleine Figur drin ist und ne, Musik gemacht wird. Mhm. Da gibt es ein Schloss mit einem Schlüssel, das man aufschließen muss, Aufziehtiere, alles, Duplosteine, alles Mögliche, was auffordert, beide Hände einzusetzen. Mhm. Und je nach Alter des Kindes nutze ich dann entweder nur das Spielmaterial. Das ist so bei den Jüngeren, so bis 3, 4, 5 Jahre ungefähr. Wenn die Kinder ein bisschen älter werden, dann haben wir 2 Geschichten zur Auswahl. Einmal einen Zauberwald und eine Geschichte im Weltall. Und dann müssen die Kinder Karten ziehen. Und auch da kann ich schon wieder gucken, welche Hand zieht die Karte, mit welcher Hand lösen sie das Gummiband von den Karten.
Ah, okay, ja, es geht gar nicht um die Geschichte. Es geht einfach darum, dass sie abgelenkt sind, damit sie einfach das tun.
Denn die älteren Kinder sind ja oft schon sehr therapieerfahren und wissen, wenn ich da zu Frau Stade gehe, zur Ergotherapie im SPZ, dann will die sehen, wie meine betroffene Hand agiert. Also mache ich das auch mal.
Ja, also liebe Eltern, diese Folge ist nicht für eure Kinder geeignet, wenn ihr noch mal ins SPZ nach Osnabrück wollt.
Aber das Tolle ist, dass die Geschichten so cool und spannend sind, dass die echt mit der Zeit vergessen, dass sie eigentlich in einer Diagnostiksituation sind. Und wir spielen und haben Spaß und es ist aufregend. Und ich sehe ganz viel. Und für die älteren Kinder, also ab 8, 9, 10 gibt es noch ein Spiel. Das ist so eine Art 4 gewinnt, was sie gegen die Zeit spielen und wo sie auch Karten ziehen müssen und kombinieren müssen. Und da fieber ich auch mal ganz doll mit. Und letzten Endes geht es eigentlich nur darum, eine Person in eine Spiel oder in eine Aktivität zu bringen und zu schauen, wie setzt sie die betroffene Hand ein. Und dann habe ich ein Rating, was ich hinterher durchgehe. Da sind dann insgesamt 20 Items. Und ich bewerte dann immer von 1 bis 4, wobei ein Punkt wäre, wird gar nicht gemacht. Und 4 wäre, wird super gut gemacht, eigentlich keine Auffälligkeiten. Und irgendwas dazwischen, das ist dann meistens. Und am Ende gibt es dann einen Punktwert. Und diesen Punktwert kann man ganz gut dann, wenn man das nach 1, 2, 3 Jahren nochmal macht, auch vergleichen, um zu schauen, hat sich was verändert in der Entwicklung. Es gibt zum Glück, das kann ich schon mal alle beruhigen, mit Kindern mit Zerebralparese, insbesondere unilaterale Zerebralparese, es gibt selten Rückentwicklungen. Ja? Also das heißt, ein Kind mit einer guten Handfunktion schon in den ersten 1, 2 Lebensjahren wird höchstwahrscheinlich immer eine gute Handfunktion haben. Mhm. Ein Kind mit einer nicht so guten Handfunktion kann teilweise eine deutlich bessere Handfunktion erlernen, aber ob es das wirklich kann, ist so ein bisschen Ü-Ei. Das können wir nicht sagen. Und da bitte ich eigentlich auch immer alle ÄrztInnen und alle TherapeutInnen vorsichtig zu sein, zwischen dem wir schüren zu viel Hoffnung und wir sind sehr realistisch. Ich mache jetzt gerade einen kleinen Sprung, aber ich habe oft Eltern, die mir berichten, dass ihnen von ÄrztInnen nach der Diagnose gesagt wurde, ihr Kind wird nie das können, ihr Kind wird nie laufen können, ihr Kind wird das alles nicht können. Und bei denen wird auf der einen Seite ein Ehrgeiz geweckt und gleichzeitig aber auch ist das unglaublich hart. Und wir wissen eigentlich heute, dass wir so etwas nicht sagen können, weil wir keine Ahnung haben, wie sich ein Kind entwickelt. Und das gilt eben auch für unsere Kinder mit der unilateralen Zerebralparese. Und das heißt, wenn ich ein Kind mit 2 Jahren habe und es schneidet nicht so gut ab im Assisting Hand Assessment, bin ich noch nicht allzu sehr beunruhigt, weil ich genau weiß, manche machen ihre Sprünge mit guter Therapie halt jetzt die nächsten 3, 4, 5, 6 Jahre. Manche auch nicht. Ja, aber wir sehen es immer erst nach ein paar Jahren. Und deshalb ist Therapie nämlich auch so wichtig.
Ja, und das ist jetzt meine Frage. Ich habe mich ja früher auch so ein bisschen damit beschäftigt und komme aus der Zeit, wo ganz viel SI und Körperwahrnehmung und die Hand mit reinholen und spielerisch und bloß nicht aufs Defizit irgendwie gucken kam. Und dann genau das Gegenteil mit der Constraint-Induced Movement Therapy, wo man die Hand, die es so richtig gut tut, stillgelegt hat. Ich sage das mal ein bisschen vorsichtig. Und das Kind forciert hat, mit der zerebralparetischen Hand zu agieren. Und ich weiß, dass das gehörig außer der Mode gekommen ist und dass es auch eine neue Leitlinie zur Behandlung ist. Aber du bist ja eine erfahrene und sehr gut ausgebildete Praktikerin. Ich bin neugierig, was jetzt gerade dran ist in der Therapie, Anke.
Jetzt gerade dran ist eigentlich bimanuelles Training, soweit es geht. Ich hole auch noch mal so ein bisschen aus. Ich glaube, 2014 ist eine ganz große Metastudie von tollen australischen ForscherInnen rausgekommen, die sich ganz viele Studien angeguckt haben, aus den letzten Jahren geschaut haben. Kinder mit unilateraler Zerebralparese, was wirkt da oder was wirkt da nicht? Und jetzt müssen wir mal ganz vorsichtig sein mit den ganzen Evidenzen. Weil in diesen Studien sind tatsächlich 2 ganz typische Therapiemethoden, die viel eingesetzt werden und wurden sehr, sehr schlecht weggekommen, nämlich mit wird nicht empfohlen. Das ist einmal die Bubat-Therapie, die vor allem von Physiotherapeutinnen viel genutzt wird. Und es ist die sensorische Integrationstherapie, die sehr gerne von ErgotherapeutInnen benutzt wird. Und das war ein großer Aufschrei in beiden Communities. Ich sage da gleich auch nochmal so ein bisschen was zu. Was aus diesen Studien auf jeden Fall rauskam, war eben diese Empfehlung, unter anderem Constraint-Induced Movement Therapy anzuwenden, weil das einen großen Wirkungseffekt hat. Und Andrea hat es ja gerade schon mal angesprochen, diese Constraint-Induced Movement Therapy, die kommt eigentlich von den Erwachsenen aus der Schlaganfalltherapie. Und bei den Erwachsenen hat man es zum Teil so gemacht, dass die wirklich mehrere Stunden am Tag ihre Hand weggebunden haben, ihre gute Hand, und alles nur noch mit der betroffenen Hand gemacht haben. Und das ist eine wahnsinnig anstrengende, aber auch effektive Therapie. Das muss man einfach sagen. Mhm. Und für Kinder hat man versucht, das Ganze dann zu modifizieren. Darum sprechen wir auch oft von MCIMT, also Modified, ne, Constraint-Induced Movement Therapy. Und die ist auch noch nicht völlig out. Die wird aber inzwischen sowohl von der Leitlinie als auch von den australischen KollegInnen vor allem dann empfohlen, wenn ein Kind diesen erlernten Nichtgebrauch zeigt oder wenn es noch so jung ist, es gibt nämlich auch das Babyzimt, dass das Kind noch gar nicht auf die Idee gekommen ist, die etwas schwächere Hand einzusetzen und stumpf einfach immer die Hand, die sich sowieso besser bewegt, nimmt. Und dann kann man, das machen zum Beispiel Kolleginnen in Vogtereuth in Süddeutschland in der Klinik, und die machen richtig tolle Projekte und zeigen den Eltern auch ganz tolle Sachen. Die begleiten Eltern und zeigen tolles Spielmaterial, und dann sorgt man dafür, entweder durch einen kleinen Handschuh oder noch besser, indem die eine Hand, die fitte, eine Rassel oder irgendwas hält, und dann versucht man, die andere Hand zu ermutigen, auch was zu greifen und zu halten. Und das ist auch so eine Art modifiziertes Zimt-Training. Und das sollte man so lange machen, bis eine Idee ist von, ich kann was greifen, ich kann was halten, wenn man es mir in die Hand legt oder wenn ich es mir in die Hand lege. Und ab da ist eigentlich aktuell zumindest das sogenannte bimanuelle Training für die jüngeren Kinder hauptsächlich empfohlen. Und was man einfach mal dazu sagen muss, wenn Kinder Therapie kriegen, ist ja meistens so einmal die Woche, das ist nett, ja, aber nett bringt uns nicht weiter. Und Zimt ist deshalb vor allem so effektiv gewesen, weil so viele Wiederholungen drin waren. Ne? Das heißt, wenn ich die eine Hand nicht benutzen darf, und dann mache ich ganz viel mit der betroffenen Hand. Und man hat gesehen, wenn wir das hinkriegen mit bimanuellem Spiel oder bimanuellen Aufgaben, dann haben wir eigentlich den gleichen Effekt wie beim Zimt-Training, nur dass ich eben nicht auf die Hand verzichten muss und es fühlt sich nicht so unnatürlich an. Ich glaube auch, dass Eltern und Kinder so ein bisschen weniger psychischen Stress dabei haben. Aber ich möchte Zimt nicht verteufeln. Ist gut eingesetzt und passend eingesetzt, kann es durchaus echt wichtig sein.
Apropos Effektivität und intensiv. Da müssen wir zum Schluss auf jeden Fall noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, weil am SPZ in Osnabrück habt ihr da tatsächlich etwas ganz Besonderes ins Leben gerufen. Und zwar eine Woche lang Intensivtherapie mit Kindern mit unilateraler Zerebralparese. Und du sagst uns jetzt einmal, warum das so toll ist.
Das sage ich sehr, sehr gerne. Genau. Unser Handintensivprojekt gibt es seit 2016. Wir haben uns das so ein bisschen abgeguckt vom SPZ Oldenburg. Die haben das nämlich auch ins Leben gerufen.
Ja, liebe Grüße an dieser Stelle nach Oldenburg.
Genau. Da haben es übrigens die Physiotherapeutinnen gemacht. Also, ein
Hochophysiotherapie.
Ganz richtig. Super. die Idee hinter dieser Woche ist eigentlich in abgespeckter Form das zu machen, was in so dreiwöchigen Intensivreas zum Beispiel in München gemacht wird oder in zweiwöchigen Intensivreas in Düsseldorf gibt es auch eine Einrichtung, die das macht. Und wir machen es halt eine Woche ambulant. Es sind 5 Tage und wir haben zwischen 6 bis 8 Kindern, meistens im Grundschulalter, vielleicht manchmal auch ein bisschen älter. Und diese Kinder kriegen eine Woche lang Therapie pur quasi in Gruppe. Das heißt, wir machen immer eine Einheit wie manuelles Training. Bei manchen Kindern tatsächlich auch ein bisschen Zimt mit rein, je nachdem so wie es passt. Und wir machen mindestens eine Einheit, wenn nicht sogar 2 am Tag, Zieltraining. Das heißt, diese Kinder haben vorher alle einen Termin bei uns, wo wir unter anderem das sogenannte COPM machen. Das ist ein Interview, das von kanadischen Ergotherapeutinnen entwickelt wurde. Und da kann man super Ziele bzw. Anliegen im Alltag rauskitzeln. Und da kommen so total spannende Sachen wie, ich möchte die Gummibärchentüte aufmachen können, ohne dass anschließend alles auf dem Boden liegt. Oder ich möchte bei meinem Schleichtier selber den Sattel aufstecken können oder bei der Playmobil-Figur das Schwert in die Hand stecken können. Also so Dinge, an die wir als TherapeutInnen und auch als Eltern oft nicht denken. Klassisch das Elternanliegen ist mit Messer und Gabel essen, ja, oder die Schuhe anziehen. Das haben die Kinder zum Teil auch, aber wenn wir sie selber fragen, kommen da so Wahnsinnsziele raus, die einem auch so das Herz öffnen. Mhm. Und genau das machen wir in dieser Woche. Neben dem funktionellen Training ist eben auch das Zieltraining der Kinder ein ganz wichtiges Thema. Wir nutzen ganz viel Koop dabei, eine Therapiemethode auch für Kinder mit motorischen Entwicklungsstörungen. Aber inzwischen weiß man auch, dass die bei Leuten mit Schlaganfall ganz gut funktioniert. Und Koop hilft, Strategien zu entwickeln. Wenn ich irgendwas nicht so kann, wie ich möchte oder sollte, dann muss ich rausfinden, wie ich es anders machen kann. Also ich mache Pläne.
Kenne ich vom Computer.
Und das Tolle ist, Pläne können scheitern und dann mache ich einen neuen Plan und nicht ich oder meine Hand ist doof, sondern einfach der Plan war nicht der passende. Ja. Und das sind die therapeutischen Ansätze bei uns im HIP in der Intensivwoche. Und wir fangen aber an mit einem Frühstück. Wir essen auch zusammen Mittag. Und was so, glaube ich, so richtig cool und effektiv ist, sind eigentlich 2 Sachen. Zum einen hat jedes Kind eine eigene Bezugsperson. Das kann eine Therapeutin sein vom SPZ oder eine von unseren wunderbaren ErgotherapiestudentInnen, die uns jedes Jahr helfen. Ja. Und die ist halt auch nur für dieses Kind zuständig und man hat immer einen Ansprechpartner, man kann sich ausruhen, man kann sich austauschen. Da baut sich so eine richtig schöne Bindung auch über die Woche dann auf zwischen den beiden. Das ist immer ganz toll zu sehen. Und die Kinder erleben teilweise das erste Mal, da sind andere, die sind genauso wie ich oder ich kann Sachen besser. Weil gerade die Kinder, die fitter sind mit diesen leichteren Zerebralparesen, wenn die auf eine normale Schule gehen oder in einen normalen Kindergarten, dann haben die kein anderes Kind, das so ist wie sie. Mhm. Und zum ersten Mal sehen sie sich als normal an in diesen Gruppen. Also auch das ist ein riesengroßer Effekt. Und wir haben natürlich auch mal richtig schöne Action-Sachen. Wir gehen gemeinsam klettern bei uns in der Kletterhalle. Das machen 2 Kolleginnen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die leiten das dann an. Wir haben manchmal einen Zoobesuch dabei oder der VfL Osnabrück ist schon gekommen oder die Feuerwehr ist schon gekommen und wir haben schon getrommelt. Also jedes Jahr sind so verschiedene extra Highlights dabei, damit eben neben dem harten Training auch noch so ein bisschen mehr an Spaß dabei ist. Und wir stellen jedes Jahr fest, dass wir eigentlich unsere Trainingseinheiten wieder ein bisschen runterschrauben können. Wir sind sehr, sehr engagiert 2016 gestartet und haben aber gemerkt, das Training ist eine wichtige Sache und die Kinder verbessern sich auch in ihren Zielen und in ihren Funktionen oder funktionellen Anliegen. Aber die Gruppendynamik und dieses Gefühl von, ich mache was mit anderen, die so sind wie ich und wir sind hier mal ganz unter uns, das ist genauso wichtig. Genauso auch für die Eltern, die sich teilweise treffen und dann austauschen.
Hack mal ein. Wir sind ja alle so auf dem Weg in die Inklusion, machen einen Podcast, der heißt Sinklusion, ne? Mhm. Und ich habe das schon öfter gehört und ich glaube das auch ganz arg. Inklusion ist richtig toll und klasse, aber macht auch ein bisschen einsam. Weil du bist dann halt immer der einzige Mensch mit irgendeiner Besonderheit, die sonst eben keiner hat. Und da so Inseln zu bieten und Gruppen zu bieten, wo man mal sieht, der hat auch so ein Problem und der löst das so wie ich oder anders als ich und ich kann da abgucken. Und so, das soll man mal nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist ein guter Faktor, Anke.
Da erinnere ich mich an die Folge mit Wunderbund. Ja. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, gerade für Eltern oder Familien mit Kindern mit Behinderung ist es auch wichtig, einfach mal Räume zu schaffen, wo sie unter sich sind, um halt mal wirklich auch ihre Themen unter sich zu besprechen und nicht zu sagen, also sie müssen immer in alle anderen Gruppen rein, damit sie dann inkludiert werden. Nein, es geht auch darum, dass sie für sich auch mal sein können. Mhm. Ne? Ja, also super spannend, viel Spaß und Spannung dabei. Und was ich noch einen netten Zeitkick fand, es ist auch eine leichte Hilfsmittelsprechstunde. Weil die Kinder untereinander sich nämlich die Hilfsmittel irgendwie, wie soll ich das sagen, vorstellen, ne? Kannst du da kurz was zu sagen?
Ja, könnte man so sagen.
Das finde ich richtig gut.
Ja, das habe ich mir gedacht, deshalb wollte ich den Link auf jeden Fall noch bringen.
Also man kann sich das so vorstellen, am Anfang der Woche sind kaum Hilfsmittel da. Keine Frühstücksbretter, keine Handorthesen, kein gar nichts. Am Ende der Woche liegt alles da und es wurde zumindest mal ausprobiert und auch evaluiert, was denn funktioniert oder was nicht. Und das ist einfach so ganz toll. Weil zum einen wird vieles zu Hause nicht genutzt, was da ist, einfach weil man nicht die Idee hat, warum es einem wirklich helfen kann. Das wirkt dann irgendwie nur störend manchmal. Manche Sachen helfen auch nicht wirklich. Also Handorthesen können super sein, aber bei manchen Dingen stören sie auch einfach. Mhm. Und das muss man ausprobieren und sich auch darüber im Klaren sein. Und dieses Gefühl von, ich will gar nicht anders sein, da sind wir wieder beim Thema Inklusion. Manchmal ist das auch ein Grund, ein Hilfsmittel abzulehnen, weil es diesen Ich-bin-anders-Status nochmal deutlicher und sichtbarer macht. Wenn ich aber in einer Gruppe bin, wo das normal ist, das zu nutzen oder jemand noch was hat, was noch viel praktischer ist und der Joghurtbecher mir jetzt nämlich nicht mehr aus der Hand flutscht, sondern ich packe den einfach in diesen kleinen Becher rein und dann kann ich den alleine aufmachen, das kann durchaus sehr befreiend sein und dazu beitragen, ein Hilfsmittel besser zu nutzen oder auch anzunehmen. Mhm. Und die Eltern haben auch nochmal einen Blick drauf, ne? Und lernen einfach nochmal neue Sachen kennen und können sich austauschen. Also insofern.
Ja, also ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo viele gerade denken, oh, das könnte was für mein Kind sein, würden gerne teilnehmen und es ist nicht unmöglich. Vielleicht kannst du uns noch mal sagen, wann das nächste Hit, ist es das nächste Hit?
Es ist also unsere
nächste... Ich war gerade am Überlegen, was nehmen wir für einen Artikel? Nee,
es ist sozusagen das... Das Hilfe eigentlich sogar?
Ja, genau. Was erzähle ich?
Du liegst eigentlich ganz richtig. Es gibt nämlich in Süddeutschland, in Vogtereuth, die nennen das Hit und wir nennen es Hip. Also von daher.
Okay, ist Hip schön. Hip, hip, hurra. Wann ist das nächste Hip?
Das nächste ist jetzt schon im Sommer und im Moment, wir haben schon eine ganze Menge an Anmeldungen, aber noch nicht alle Plätze belegt. Also es ist noch nicht alles ganz sicher belegt. Das ist vom 3.8. bis zum 5.8. Das ist genau die überschneidende Zeit, Sommerferien Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Da versuchen wir auch immer drauf zu achten, weil wir ja Kinder aus beiden Einzugsbereichen haben. Es gibt die Möglichkeit, wenn man einfach Interesse daran hat, sich ans SBZ Osnabrück zu wenden und genau da einfach eine Mail hinzuschreiben, zu sagen, ich habe davon gehört, ich könnte mir vorstellen, dass mein Kind vielleicht auch davon profitieren könnte. Und dann würden wir uns einfach zurückmelden und wenn es dieses Jahr nicht funktioniert, wir haben das auch noch für die nächsten Jahre geplant und dann kommt man auf die Warteliste. Und der Vorteil von Warteliste ist, man wird als allererstes im Januar angeschrieben. Aha. Vor allen anderen, die es so gibt.
Sehr gut, wunderbar.
Sicher eine tolle Chance.
Ja.
Was ich auch cool finde, ist, dass es nicht so lange dauert. Also so 3 Wochen aus der Familie raus und so, das ist ja schon Aufwand, eine Woche.
Ja, und es ist vor allem ambulant. Ne? Mhm. Also man kommt morgens hin so gegen 9 und man ist gegen 14, 14.30 sind wir normalerweise fertig. Kinder sind stehen K.O., wir TherapeutInnen sind stehen K.O. Mhm. Aber es ist überschaubar und es ist wie gesagt eine Woche. Und auch wenn am Freitag alle sagen, oh, wir würden nächste Woche direkt weitermachen, ist es glaube ich gut, dass wir das nicht tun.
Ja. Und man merkt, dass dir dabei auch das Herz aufgeht insgesamt bei deinem Beruf und bei dem, was du da tust. Vielen Dank dafür für dein Engagement und vielen Dank dafür, dass du hier gewesen bist.
Ja, sehr gerne. Darf ich noch eine Sache sagen, weil die habe ich vorhin angekündigt. Thema Bobert und SI. Ich will das hier nicht schlecht machen, nur weil die Red Flags in dieser Metastudie waren. Wenn man gute Erfahrungen damit hat und das als Therapeutin super alltagsorientiert mit einbaut, dann finde ich, sollte man das auch tun. Ja, also ganz, ganz wichtig. Es gibt die Evidenz, die die Forschung sagt und es gibt die eigene quasi interne Evidenz aus meiner Erfahrung raus und beides gehört zusammen. Deshalb keine Dogmen, ich darf das jetzt nicht mehr machen, aber bitte auch vor allem auf den Alltag, auf die Familien achten und nehmt den Alltag der Kinder ernst, ihr habt es gehört. Ne, so ein Ziel wie, ich möchte das Schwert in meine Lego-Figur reinstecken, kann total wichtig sein.
Sehr gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das weist nochmal auf eine Episode hin, die ich mir für diese Podcast-Folge nämlich nochmal aufgeschrieben hatte, um sie unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss zu empfehlen, nämlich die Episode 14, woran erkenne ich eine gute Therapie für mein Kind mit Behinderung. Mhm. Da war zu Gast Dr. Thomas Becher und er hat seinen Ansatz erklärt und hat auch gesagt, ich meine, er sprach von einer Möhre, die ganz wichtig ist und diese Möhre war eben...
Die innere Möhre.
Genau, also keine Möhren den Kindern vorhalten, ist klar, sondern die innere Möhre, das kann eben das Schwert in die Lego-Figur stecken. Mhm. sein, das kann eben die Gummibärchentüte sein und davon sprach er nämlich auch, musste ich mich jetzt dran erinnern, als ich mit dir vorher gesprochen hatte, da auch einmal noch herzlichen Hinweis drauf. Wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst und damit sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, danke.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Tschüss.
Das war Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de.